Gut, ich habe den Titel nochmal geändert, Der Besiegte. Der Titel gefällt mir gut und besser und da kommen wir gleich am Ende dann zu der Predigt und nach der Predigt, am Ende der Predigt kommen wir an diesen Punkt, wo es um den Besiegten geht. Wenn man in die Bibel schaut und wenn man dieses Thema mal so von vorn nach hinten anschaut, den Teufel, wer ist das und was finden wir darüber in der Bibel, stellen wir fest, wir finden gar nicht so viel. Also es gibt Punkte, wo es immer wieder auftaucht, aber es gibt keine ausgefeilte, ausgetüftelte Lehre über den Bösen und über das, wie alles Böse funktioniert und wo das auch alles genau herkommt und wie das genau zusammenhängt. Und wir wollen das immer wissen. Wir wollen das ganz ausgetüftelt wissen und eine klare Lehre haben. Und es gibt manche Leute, die schreiben dann viele Bücher auch darüber und die wissen dann scheinbar mehr als das, was in der Bibel steht. Und dann wird es schon ein bisschen schwierig. Also die Bibel, die ist an diesem Punkt sehr zurückhaltend und ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir auch das zwar wahrnehmen, was die Bibel lehrt darüber, aber dass wir auch diese Zurückhaltung wahrnehmen und dass wir nicht mehr wissen wollen, als das, was in der Bibel steht. Ich glaube, Gott hat ganz bewusst diese Zurückhaltung auch in sein Wort hineingelegt, damit wir uns nicht zu sehr damit beschäftigen. Und trotzdem ist es auch gut und richtig, manches wahrzunehmen und letztendlich manche Taktiken auch zu wissen. Wir können bei der Beschäftigung mit diesem Thema von zwei Seiten vom Pferd fallen. Die eine Seite wäre, dass man sagt, ach Teufel, damit beschäftige ich mich gar nicht. Den gibt's vielleicht gar nicht so als personelle Persönlichkeit, sondern vielleicht ist es einfach nur eine negative Energie, die irgendwie im Raum schwebt oder auf der Welt sich gelagert hat. Und das wäre zu wenig Beschäftigung damit. Und unsere westliche Welt tendiert dazu, zu glauben, dass es dieses Böse in persona überhaupt nicht gibt. Wenn wir jetzt rausgehen würden und wir würden mit Leuten ins Gespräch kommen und wir würden sie fragen, und glaubst du an den Teufel und so, wir würden sagen, hier, Teufel, die glauben ja noch nicht mal an Gott. Das hängt dann irgendwie zusammen, dass man an alles Übersinnliche erstmal nicht glaubt und dass man nur an das Materielle glaubt, was man anfassen kann, was man sehen kann, und dann fällt halt auch dieses negativ Übersinnliche raus. Das ist unsere Prägung hier auch in Deutschland, wo wir ganz, ganz stark merken, das hat oft gar keinen Raum. Leute werden lächerlich gemacht und es wird als altes Märchen abgetan. Irgendwie in den Märchen taucht der Teufel noch auf, ne, in Grimms Märchen, aber so im Alltag heute hat er irgendwie keinen Platz. Die andere Seite, von der wir von dem Pferd fallen können, ist, dass wir uns zu sehr damit beschäftigen. Und dass wir gerade auch als Christen, die wir in diesem Kampf stehen, dass wir Jesus nachfolgen wollen und dass wir Land einnehmen wollen und dass wir frei sein wollen, dass wir aber den Fokus zu sehr auf diesen ganzen negativen Dingen haben. Und dass wir uns ganz viel mit diesen Fallstricken beschäftigen, dass wir uns ganz viel auch mit dem Thema Dämonen beschäftigen und dass wir hinter jedem Busch einen Dämon sehen und hinter jedem Negativen, was uns irgendwie im Leben begegnet, sehen wir gleich den Teufel. Und wir vergeistlichen alles und wir sind immer am Kämpfen und kommen in so eine Überspanntheit hinein, die auch ungesund ist. Wenn etwas in unserem Leben nicht gelingt und wenn wir Misserfolg haben, dann sehen wir gleich finstere Mächte am Werk und vielleicht auch ja Flüche aus der Vergangenheit von irgendwelchen Vorfahren und so. Und man kann in diesem Thema kann man richtig tief einsteigen. Aber es wird dann nicht besser, sondern man verliert letztendlich die frohmachende Botschaft und den Sieg von Christus ein Stück weit aus dem Blickfeld, auch die Entspanntheit, den Frieden, den wir bekommen haben. Und man ist immer am Kämpfen und man kriegt sein Leben trotzdem nicht besser auf die Reihe. Also es ist so ein Spannungsfeld, in dem wir uns da bewegen. Und auch da gilt es, glaube ich, wahrzunehmen, dass die Bibel an diesem Punkt eher zurückhaltend ist und jetzt nicht dieses Thema ganz hoch aufs Podest hebt. Auch was wir so in den neutestamentlichen Briefen lesen, da gibt es Punkte und Themen, die wichtiger sind. Okay, ich möchte, bevor wir in dieses Thema einsteigen und Bibelstellen betrachten, wir wollen uns da an Namen und Bezeichnungen entlanghangeln, die wir in der Bibel für den Teufel finden, möchte ich nochmal betonen, dass es bei der Beschäftigung mit dem Teufel, mit dem Satan, geht es nicht um einen bösen Gott, der auf gleicher Ebene wie Gott steht und so der Dualismus Yin und Yang, das Böse und das Gute und diese Mächte kämpfen jetzt und mal gucken, wie es ausgeht. Das sagt die Bibel nicht, sondern die Bibel sagt ganz klar, dass der Teufel letztendlich Geschöpf ist. Es gibt nur einen Gott, es gibt nur einen Gott, der allmächtig ist, es gibt einen Gott, der über allem thront, es gibt einen Gott, der über allem steht und der regiert und der Teufel, der ist Geschöpf, ein gefallener Engel. Geschöpf, ich sag mal Geschöpf, wie wir auch Geschöpf sind, wir sind auch nicht Gott. Es gibt aber den einen Gott, der alles unter sich hat. Und dieser Teufel, sein Ziel ist es, dass er gerne aber diesen Ruhm und diese Anbetung bekommen möchte, das, was Gott zusteht. Das, was Gott in sich hat, diese Macht und auch, dass die Menschen aus freien Stücken Gott anbeten und ihn lieben. Und der Teufel ist eifersüchtig und will Anbetung für sich. Und will das, was Gott hat, das will er auch. Das heißt, er kopiert die Dinge Gottes. Aber er ist definitiv nicht auf Augenhöhe mit Gott. Ich möchte zum ersten Punkt kommen. Der erste Punkt, der Teufel ist der Ankläger. Eine Bibelstelle aus dem Buch der Offenbarung, Offenbarung 12, Vers 10. Daraufhin hörte ich eine mächtige Stimme im Himmel rufen, schreibt Johannes, jetzt ist der Sieg errungen, Gott hat seine Macht unter Beweis gestellt, die Herrschaft gehört ihm. Von jetzt an regiert der, den er als König eingesetzt hat, Christus. Denn der, der unsere Brüder und Schwestern anklagte, ist aus dem Himmel hinausgeworfen worden. Tag und Nacht beschuldigte er sie vor unserem Gott. Da wird ein Blick in den Himmel gewährt, und da wird davon gesprochen, dass es diese Person gibt, die Brüder und Schwestern angeklagt hat. Und diese Person, da geht es um den Teufel, der in dieser Rolle ist, anzuklagen, Menschen anzuklagen, die mit Gott unterwegs sind. Also da ist dieser himmlische Thronraum und das kann man sich manchmal vorstellen, wie tatsächlich Gott auf dem Thron und auch wie so ein Gerichtssaal und irgendwie bildhaft ist es so gewesen, dass der Teufel Zugang hatte zu diesem Thronraum und dass er die Menschen, die mit Gott unterwegs waren, bei Gott angeklagt hat und gesagt hat, hier, das sollen deine Kinder sein, guck mal, wie die sich verhalten, guck mal, wie die unterwegs sind hier, die haben Fehler und so weiter, immer am Anklagen. Wir haben dieses selbe Bild bei Hiob, ja, im Alten Testament. Und hier wird der Teufel praktisch rausgeworfen aus dieser himmlischen Sphäre und wird runtergestoßen, dass das nicht mehr passieren kann, diese Anklage. Das heißt, der Teufel klagt bei Gott an, aber er klagt ja auch uns an. Und da sind wir jetzt mal hier ganz, ganz irdisch bei uns, ganz persönlich. Der Teufel klagt uns an in unserem Leben und hält uns all das vor die Nase, wo wir als Christen versagen, wo wir wieder schuldig geworden sind, wo wir wieder uns falsch verhalten haben, wo wir wieder Falsches gedacht haben, wo wir irgendwie mit Menschen nicht gut umgegangen sind, wo wir falsche Entscheidungen getroffen haben. Und das reibt er uns unter die Nase und sagt, und du willst Gottes Kind sein? Und du willst hier mit Jesus unterwegs sein? Guck doch mal dein Leben an. Du kriegst ja überhaupt nichts auf die Reihe. Und wir gucken unser Leben an, wenn wir dann darauf hören und sagen, ja, stimmt. Also, mein Leben ist gar nicht so perfekt. Eigentlich wollte ich das Gute tun und das Schlechte, was ich nicht tun wollte, das tue ich. Und wir können in diesen negativen Kreislauf kommen und diese Anklage auf uns beziehen und diese Anklage macht dann was mit uns. Der Teufel möchte uns einflüstern, dass wir ein Versager sind, dass wir es nie schaffen, dass wir nie besser werden, dass wir einfach zu schlecht sind, dass wir aufgeben sollen. Das sind seine Pfeile, die er auf uns schießt. Manchmal arbeitet er mit so diffusen Schuldgefühlen. Also, dass er nicht klar benennt hier, das hast du falsch gemacht. Und wir sagen, ja, stimmt, das habe ich falsch gemacht. Sondern irgendwie haben wir so Schuldgefühle und wir wissen gar nicht, ja, wo das herkommt und wo die Ursache ist bei diesem Schuldgefühl. Wir fühlen uns einfach schlecht und unwürdig. Und wir fühlen uns wie Versager, aber wir können es nicht packen. Und das ist wichtig, dass wir erkennen, Gott arbeitet nicht mit Schuldgefühlen, die er uns macht. Gott möchte uns ja auch die Dinge aufzeigen durch seinen Heiligen Geist, die nicht in Ordnung sind. Aber das sind dann nicht so schwammige Schuldgefühle, sondern das ist klare Sündenerkenntnis. Das ist, dass der Heilige Geist uns Dinge zeigen will, wo wir erkennen, hey, an dem Punkt, ja, da brauche ich Gott. Da bin ich falsch unterwegs. Und ich kann dann mit dieser Sünde zu Gott kommen und ihn um Vergebung bitten und dann ist die Sache erledigt und bereinigt. Es ist nicht ein diffuses, schwammiges Gefühl, es ist klar benannt. So arbeitet der Heilige Geist. Der Teufel will uns im Diffusen lassen, sodass wir irgendwie verunsichert sind und dass wir gar nicht wissen, wie wir da rauskommen, weil wir uns einfach schlecht fühlen. Was ist die Antwort auf diesen Wesenszug des Teufels, dass er uns anklagt? Die Antwort finden wir in Römer 8, Verse 1 und 2. Heute gibt es ein paar ganz grundlegende Bibelstellen, die uns auch bekannt sind. Ich glaube, das ist schon auch eine Hilfe für diesen geistlichen Kampf, weil auf diesen Ebenen passiert der Kampf meistens. Römer 8, Vers 1 bis 2. Müssen wir denn nun noch damit rechnen, verurteilt zu werden? Nein, für die, die mit Jesus Christus verbunden sind, gibt es keine Verurteilung mehr. Denn wenn du mit Jesus Christus verbunden bist, bist du nicht mehr unter dem Gesetz der Sünde und des Todes. Das Gesetz des Geistes, der lebendig macht, hat dich davon befreit. Das heißt, wenn jetzt der Teufel kommt und er verurteilt uns und er klagt uns an und er will uns eins über die Rübe hauen und sagen, hier, du bist schlecht, das hast du wieder gemacht. Und wir müssen erkennen, ja, stimmt, ich bin fehlerhaft. Dann ist es aber kein Grund, dass wir diese Verurteilung zulassen, sondern wir sagen, für mich ist keine Verdammnis da. Ich bin in Christus. Egal, ob ich gesündigt habe oder nicht, ich bin in Christus, ich bin Kind Gottes und ich darf zu meinem himmlischen Vater kommen und sagen, Vater, du nimmst mich an durch das Blut von Jesus. Jesus ist für mich gestorben und du schaust mich an durch das Blut von Jesus. Ich muss bei dir nicht perfekt sein. Ich darf kommen in meiner Fehlerhaftigkeit und du nimmst mich an. Und diesen Weg zu gehen in die Gegenwart des Vaters, das ist das Freimachende. Und das ist das, wo wir uns hinbewegen dürfen. Und das müssen wir in diesen Situationen auch immer wieder ergreifen, dass wir nicht die Anklage zulassen und sagen, ja, okay, ich bin hier zu Recht angeklagt, ich bin ganz schlecht und ich verstecke mich vielleicht sogar vor Gott, ja, weil der mag mich jetzt nicht und so. Sondern dass wir voller Freimütigkeit kommen zum Thron der Gnade. Und dass wir seine Gnade wieder neu annehmen und befreit sind in unserem Leben. Der zweite Punkt, wie der Teufel arbeitet, er ist der Versucher. Er versucht uns. Eine Bibelstelle aus Jakobus 1, die Verse 13 bis 15. Doch wenn jemand in Versuchung gerät, Böses zu tun, soll er nicht sagen, es ist Gott, der mich in Versuchung führt. Denn so wenig Gott selbst zu etwas Bösem verführt werden kann, so wenig verführt er seinerseits jemand dazu. Nein, wenn jemand in Versuchung gerät, ist es seine eigene Begierde, die ihn reizt und in die Falle lockt. Nachdem die Begierde dann schwanger geworden ist, bringt sie die Sünde zur Welt. Die Sünde aber, wenn sie ausgewachsen ist, gebiert den Tod. Der Teufel ist derjenige, der uns Menschen versucht, damit wir in Sünde fallen. Das heißt, er will Fallen aufstellen um unser Leben herum und seine Intention, sein Plan ist, dass wir in diese Falle hineintappen. Und der Teufel, der weiß ganz genau, wie wir ticken. Der kennt Menschen, der kennt auch uns, der kennt unsere schwachen Stellen. Und er weiß, dass die Falle für mich eine andere Falle sein muss wie für dich. Je nachdem, wie du tickst und wo deine Schwachstellen sind. Die Bibel spricht hier von diesen Begierden. Das heißt, jeder Mensch hat Sehnsüchte im Leben auf unterschiedlichen Ebenen, im körperlichen Bereich, im emotionalen Bereich, im geistlichen Bereich, Sehnsüchte des Lebens, die da sind. Und der Teufel versucht uns da zu kriegen und da eine Falle aufzustellen, dass wir da hineintappen in diesen unterschiedlichen Bereichen. Ist eigentlich egal, in welchem Bereich das ist, Hauptsache Falle. Das ist seine Strategie. Und der Teufel malt uns dieses verlockende Angebot vor Augen. Ja, wie schön das doch wäre, wenn wir das hätten. Und wie einfach und wie leicht und wie toll. Und ja, wir haben auch ein Recht darauf und so. Und er malt uns dieses Bild vor Augen, dass wir doch zugreifen mögen. Und er versucht uns, er will uns in diese Falle der Sünde locken. Frag dich doch mal, wenn du auf dein Leben schaust, mal so ein bisschen Abstand, kannst du diese Fallen sehen? Siehst du in deinem Leben, wo diese aufgestellten Fallen sind, in welchen Lebensbereichen, in welchen Lebenssituationen kannst du das entdecken? Ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir diese Wahrnehmung entwickeln, ich bin in diesem Punkt angreifbar, in diesem Punkt und hier vielleicht nicht. Dass wir es für uns sortiert bekommen. Was sind die Angriffspunkte, wo wir immer wieder in die Gefahr kommen, dass der Teufel uns kriegt und wo wir kämpfen und aufpassen müssen. Und es mag sein, wenn du einen Bereich für dich ausgelotet hast und weißt, aha, stimmt, ja, das ist hier so ein schwieriger Bereich und du bist da am Kämpfen und du bist immer stärker und du überwindest immer mehr mit Jesus und dieser Bereich wird auf einmal nicht mehr zu diesem schwierigen Bereich, sondern da hast du überwunden. Und dann, vielleicht ein paar Jahre später, kommt ein anderer Bereich, ein ganz anderes Feld, wo du auf einmal angreifbar wirst. Wo der Teufel eine neue Falle aufgestellt hat, weil er gemerkt hat, bei der einen Falle, da tappst du nicht mehr rein. Dann muss man die Strategie ändern. Also wachsam sein, was um uns herum und mit uns passiert. Wer ist verantwortlich für die Sünde? Wer ist verantwortlich? Man könnte sagen, ja, der Teufel ist verantwortlich, weil der flüstert uns das hier ein und der stellt ja die Falle auf. Dann ist er auch schuld, wenn wir reintappen. Nein, wir sind schuldig, wenn wir hineintappen. Es ist unsere Verantwortung, das ist das Doofe, ja? Wir sind die Verantwortlichen. Das heißt, wir können Entscheidungen treffen in unserem Leben. Wie will ich leben und was, welchen Weg will ich gehen? Tappe ich da rein, tappe ich da nicht rein? Wir können nicht die Schuld auf den Teufel schieben. Ja, aber der Böse und so, ne? Sondern es ist mein Ding. Es ist meine Verantwortung. Ist aber auch gut, dass es meine Verantwortung ist, weil dann kann ich auch was dagegen tun. Ich bin in der Lage, dass ich dann mit diesen Punkten zu Gott gehen kann und dass er die Sache wieder bereinigt. Ich bin nicht abhängig von irgendwelchen Mächten, die mich irgendwie steuern, sondern ich bin frei. Wenn wir in diese Fallen hineintappen als Christen und wenn wir fortlaufend hineintappen und wenn unser Leben vielleicht umgeben ist in so einer Falle, dann ist es so, dass der Teufel, das Böse, immer mehr Macht auch bekommt in unserem Leben. Dass er immer mehr Anrechte bekommt an unserem Leben. Ursprünglich sind wir Kinder Gottes, wir sind frei, keine Anrechte des Bösen an unserem Leben. Aber wenn ich sündige und in Sünde lebe und in Sünde verharre, dann entsteht eine Bindung zum Bösen, die da ist. Obwohl der Geist Gottes immer noch in mir wohnt, obwohl ich immer noch Kind Gottes bin. Und je stärker diese Bindung wird und je mehr die Sünde Raum bekommt in meinem Leben, desto stärker wird auch dieses Böse in mir. Und das Böse haftet an mir. Manchmal gibt es die Frage, können wiedergeborene Christen die besessen sein? Von Dämonen so. Und dann gibt es manchmal unterschiedliche Richtungen, in die man da gehen kann. Die Frage ist ja, was ist Besessenheit? Besessenheit ist für mich, dass der Wesenskern des Menschen besessen ist vom Bösen. Mein Innerstes, da wo mein Herz ist, da wo die Entscheidungen getroffen werden. Das ist Besessenheit und das kann, meines Erachtens, kann das nicht möglich sein, wenn ich Christ bin und wenn ich wiedergeboren bin, weil da ist Gott, da ist der Heilige Geist. Aber wenn ich als Christ lebe und ich tappe in die Fallen und ich passe nicht auf und das wird immer mehr zur Gewohnheit und ich lebe darin, dann bekommt das Böse Anrechte an meinem Leben und ich bin immer unfreier und Gebundenheiten nehmen immer mehr zu. Und dann kann man schon davon sprechen, auch dass Christen dämonisiert sein können, dass Dämonen und finstere Mächte anhaften können an Christen. Ist nicht der Wesenskern, der besetzt ist. Ja, wir sprechen da jetzt nicht von Besessenheit, aber die Bibel spricht eigentlich von diesem Wort Dämonisierung. Ganz breiter Begriff. Das Böse kommt an unser Leben ran. Durch unsere Sünde. Das heißt, unsere Sünde lädt das Böse ein. Durch unsere Sünde machen wir unser Leben auf für die Macht, für die finsteren Mächte. Wie auch immer das konkret aussieht, ist ein großes Geheimnis. Ja, kann man jetzt nicht durchbuchstabieren und sagen, so und so funktioniert das. Aber das werden wir feststellen und merken, dass wir gebundener werden, dass wir unfreier werden, dass Gott weniger Raum hat, in unserem Leben zu wirken, durch unsere Sünde. Was ist die Antwort darauf? Das ist eigentlich recht simpel. Die Antwort darauf ist, dass wir unsere Sünde bekennen. Dass wir zu Gott kommen und sagen, Herr, vergib mir diese Sünde, ich möchte sie nicht mehr tun. 1. Johannes 1, Vers 9. Doch wenn wir unsere Sünden bekennen, erweist Gott sich als treu und gerecht. Er vergibt uns unsere Sünden und reinigt uns von allem Unrecht, das wir begangen haben. Und in dem Moment, wo wir zu Gott kommen und unser Unrecht bekennen, da ist Gott treu, da vergibt er uns. Und diese finsteren Mächte um uns herum, die Anrechte hatten durch unsere Sünde, die müssen weichen, weil sie keine Anrechte mehr haben. Und wir sind frei, weil wir uns ins Licht gestellt haben. Lasst uns auch als Christen, gerade als Christen, lasst uns nicht mit Sünde spielen. Lasst uns nicht einerseits irgendwie im Licht leben wollen und andererseits aber auch die Hälfte in der Finsternis. Das wird nicht gut gehen. Das macht was mit uns. Das zerreißt uns. Das macht unser Leben kaputt. Gott sehnt sich danach, dass wir reinen Tisch machen und dass wir im Licht vor ihm leben. Der Teufel ist der Versucher. Der Teufel ist aber auch der Lügner und Mörder. Johannes 8, Vers 44. Dort wird von den heuchlerischen Menschen berichtet, über die Jesus sich aufregt, wo er sagt, ihr stammt vom Teufel, der ist euer Vater. Und was euer Vater wünscht, das führt ihr bereitwillig aus. Er war von Anfang an ein Mörder und stand nie auf dem Boden der Wahrheit, weil es in ihm keine Wahrheit gibt. Wenn er lügt, redet er so, wie es seinem ureigensten Wesen entspricht. Denn er ist ein Lügner. Ja, er ist der Vater der Lüge. Der Teufel lügt, das ist sein Wesen. Er verdreht die göttliche Wahrheit. In der Sündenfallgeschichte, wo der Teufel ja auch die Menschen versucht hat, da hat er auch die Wahrheit Gottes, das, was Gott als Gebote gegeben hat, auch als Erlaubnis gegeben hat, Adam und Eva, das hat er verdreht. Da hat er einfach gesagt, ja, sollte Gott wirklich gesagt haben, dass, wo Zweifel gesät wird am Wort Gottes, an der Wahrheit Gottes, wo auf einmal Dinge, die vorher klar waren, durch eine ganz komische Art und Weise auf einmal nicht mehr klar sind und der Teufel dann in so eine Richtung lenkt an solchen Punkten, wo er Christen verunsichert, dass sie nicht mehr dem Wort Gottes, den Worten Gottes glauben und dass sie auch das Wesen Gottes anzweifeln. Ist Gott wirklich treu und zuverlässig? Kann ich wirklich auf ihn bauen? Ist er wirklich gütig? Ist er wirklich für mich? Liebt er mich wirklich immer? Vielleicht kennt ihr solche Anfragen als Gedanken auch aus eurem eigenen Leben. Wo auf einmal ein großes Fragezeichen da ist. Ja, wie steht's denn mit Gott und mit mir und wie ist er? Und wir entlarven das nicht immer als Lüge, sondern wir denken, ja, ich habe auch allen Grund dazu, solche Gedanken zu denken. Aber der Teufel, der spricht hinein, auch in unsere Gedanken, in unsere Gefühle und verunsichert uns. Das ist sein Job. Er möchte Lügen verbreiten. Und diese Lügen sollen zum Tod führen, sollen uns kaputt machen. Er möchte, dass wir nicht aufblühen, dass wir nicht in Freiheit leben, sondern dass wir letztendlich kaputt gehen. Ihr kennt sicherlich auch tausend Beispiele dafür, wo Sprache verdreht wird. Und wir sind in einer ganz aktuellen Zeit, wo das ganz viel passiert. Also diese ganzen Machenschaften und Strategien des Teufels erleben wir sowohl persönlich als auch im großen Feld von Nationen und von weltweiten Richtungen, von Philosophien, von politischen Systemen, Auch das große Bild wird beeinflusst von diesem Denken. Sollte Gott wirklich gesagt haben, dass die Ehe nur für Mann und Frau ist? Aha. Lassen Sie darüber nachdenken. Sollte Gott wirklich gesagt haben, dass praktizierte Homosexualität Sünde ist? Sollte Gott wirklich gesagt haben, dass Sexualität nur in der Ehe gelebt werden soll? Und dann sind wir bei ganz aktuellen Themen, ja? Wo man einfach auch als Christ irgendwie ins Grübeln kommt und sich fragt, ja, was ist denn jetzt? Und was ist jetzt hier Recht und Unrecht? Und wie sieht Gott die Dinge? Der Teufel verdreht die Sprache auch in unserer Zeit. Aus einer Lüge wird eine Notlüge. Aus einem Ehebruch wird ein Seitensprung. Aus einer Tötung ungeborenen Lebens wird ein Schwangerschaftsabbruch. Wo alles irgendwie so verharmlost wird. Und wo wir das teilweise dann auch schlucken und sagen, ja, okay, ist halt so, es macht gar nichts mehr mit uns. Aber eigentlich ist da eine Taktik des Teufels dahinter, die bösen Dinge nicht mehr als böse zu beschreiben, sondern wischiwaschi, ist alles harmlos, nicht so wild. Da müssen wir aufmerksam sein. Alles, was Gott gut und schön gemacht hat, möchte der Teufel verdrehen. Er stellt es in Frage, er möchte es kaputt machen. Deswegen ist so wichtig, dass wir die Wahrheit kennen und dass wir Christus kennen. Er ist die Wahrheit in Person und dass wir mit ihm unterwegs sind. Eine Lüge, die meines Erachtens sehr effektiv ist und vielleicht die stärkste Lüge, die mir so in den Sinn gekommen ist, ist tatsächlich, finde ich, diese Lüge, Gott liebt dich nicht wirklich bedingungslos. Er ist nicht wirklich hundertprozentig für dich, sondern die Liebe, von der wir reden, die musst du dir schon auch noch ein bisschen erarbeiten. Du musst irgendwie was dafür leisten. Und wenn du irgendwas tust, was dem nicht entspricht, dann fällt die Liebe auch weg. Die ist dann nicht mehr so für dich da. Hast halt Pech gehabt und dann musst du wieder gucken, dass du dich irgendwie hocharbeitest. Diese Lüge, die ist sehr präsent und die führt Christen dazu, einfach in dieser Minderwertigkeit zu bleiben und in dieser Schwäche zu verharren, weil man immer mit dem eigenen Versagen konfrontiert ist und denkt, okay, Gott liebt mich nicht mehr. Und man versucht, sein eigenes Leben aufzupolieren, zu verbessern mit eigener Kraft, aber man traut sich nicht, zum Vater zu gehen und zu sagen, Gott, du liebst mich doch noch, nimm mich an, ich brauche dich jetzt. Wir versuchen dann alleine damit klarzukommen. Und der Teufel möchte das. Der möchte, dass wir getrennt sind von Gott. Dass wir alleine bleiben mit unserer Misere. Und Gott, der Vater, sagt, hey, komm zu mir, ich liebe dich. Ganz egal, was du gemacht hast. Ich liebe dich, komm zu mir. Ich möchte dir Gutes tun. Ich möchte dir meine Gnade schenken. Ich möchte dir meine Kraft schenken. Komm zu mir. Auch da spricht das Wort Gottes dagegen. Römer 8. Die Verse 38 bis 39. Ja, ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch unsichtbare Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges noch gottfeindliche Kräfte, weder Hohes noch Tiefes noch sonst irgendetwas in der ganzen Schöpfung uns je von der Liebe Gottes trennen kann, die uns geschenkt ist in Christus Jesus, unserem Herrn. Wichtig, ganz wichtig, dass wir diese Wahrheiten aufnehmen und dass diese Wahrheiten uns prägen, mehr als alles andere, mehr als alle diffusen Gedanken und Gefühle, die jetzt gerade mal herumschwirren und als Attacken auf unser Leben kommen. Das ist die Wahrheit. Das ist die Wahrheit. Ein weiterer Punkt. Der Satan tritt auf als Engel des Lichts. 2. Korinther 11, die Verse 13 bis 14. In Wirklichkeit sind diese Leute nämlich falsche Apostel, Betrüger, die sich verstellen und auftreten, als wären sie Apostel von Christus. Das ist allerdings kein Wunder, denn der Satan selbst tarnt sich als Engel des Lichts. Okay, also der Teufel wird beschrieben als Engel des Lichts. Das heißt, er kommt nicht zu uns als Teufel mit Pferdefuß, mit Schwefelgeruch und alle denken, oh, das ist der Teufel. Das wäre viel zu einfach, das wäre eine dumme Strategie, sondern er verkleidet sich und er zieht Lichtgewänder an. Er zieht Dinge an, die attraktiv sind, die uns erinnern, auch an Gott. Und er verstellt sich. Das ist seine Strategie, dass er uns Positives anbietet. Ich habe mich da erinnert an ein Buch, was ich gelesen habe, von Joost Müller-Bohn, mein Vorvorgänger Pastor Peter Müller-Bohn, dessen Bruder. Er ist Schriftsteller und er hat Bücher geschrieben und viel aus der älteren Generation, ihr kennt diese Bücher. Und ein Buch hat er über Adolf Hitler geschrieben, Verführer der Christenheit. Spannendes Buch, wo er auf die Person von Adolf Hitler schaut und guckt, ja, wie hat er denn die Christen verführen können damals? Wie ist er aufgetreten? Und Adolf Hitler ist aufgetreten als so eine Messiasgestalt, die ganz viel Positives anbietet, ja, Versprechungen gemacht hat. Ja, und die Wirtschaft wird gut sein und ich werde die Ehre des deutschen Volkes wiederherstellen und Armut wird bekämpft werden und es wird keine Arbeitslosigkeit mehr geben. Und die ersten 6 Jahre, die Erfolge haben ihm scheinbar recht gegeben. Das heißt, er hat das alles umgesetzt und die Leute waren begeistert und haben applaudiert und zugejubelt und gesagt, das ist unser Mann. Aber er hat das verknüpft. Er hat das verknüpft einerseits auch mit einem, ich sag mal, konservativ-christlichen Bild für Familie, wo der Wert der Familie hochgehoben wurde, gesagt, super, Familie, Kinder kriegen, klasse. Aber er hat es auch verknüpft mit biblischen, christlichen Zitaten, wo er Bibelstellen zitiert hat in seinen Reden, wo er die Kirche mit eingebaut hat, wo deutlich wurde, okay, ich bin hier göttlich legitimiert. So. Er hat immer von der Vorsehung gesprochen, die Vorsehung, die hat mich dazu berufen und so weiter. Und er war diese Lichtgestalt. Und viele Christen sind auf ihn reingefallen, auch viele Freikirchler, auch viele Pfingstler, die gedacht haben, hey, super, das ist unser Mann, der schafft hier Recht und Ordnung und der bringt uns voran. Und dann, nach diesen ersten 6 Jahren, wir kennen die Geschichte, dann zeigte sich die teuflische Fratze und er hat fast die ganze Welt ins Verderben gestürzt. Zuallererst auch unser Volk und die Juden, ja. Und ich frag mich, War es denn unmöglich, das nicht schon eher zu erkennen? Also warum sind so viele darauf reingefallen? Und wie wäre das heute für uns, wenn Leute auftreten mit diesem Engel des Lichts Gewand? Würden wir das sehen oder würden wir das nicht sehen? Das ist eine Anfrage, die wichtig ist. Jetzt ist schon lange die Zeit vorbei, 70 Jahre so. Die ganzen Großeltern, die noch im Krieg waren und so, die Erlebnisse gemacht haben, die sterben. Es wird gefährlicher. Wir müssen wachsamer sein an diesen Punkten. Ich glaube, es ist immer so dieser Punkt, wo wir wachsam sein müssen. Worauf richtet sich unsere Sehnsucht? Richtet sich unsere Sehnsucht nach Verbesserung der Lebensumstände, vielleicht auch nach Sicherheit? Richtet sich unsere Sehnsucht auf Gott, wo wir sagen, ja, Gott alleine, er kann uns das geben? Oder richtet sich diese Sehnsucht, die auch okay ist grundsätzlich und die man verstehen kann, richtet sich diese Sehnsucht auf Menschen, wo wir denken, dieser Mensch oder dieses System oder diese Partei, die versprechen uns das. Und ja, ich gehe da mit. Wo machen wir unsere Seele fest? Luther hat über den Teufel gesagt, er ist der Affe Gottes. Das heißt, er äfft Gott nach in dem, was er tut. Er möchte sein wie Gott. Er möchte dieselbe Macht, dieselbe Anbetung, dieselbe Ehre bekommen. Und er umkleidet sich auch mit Licht, wie Gott auch Licht ist, aber es ist ein falsches Licht, was er hat. Und er präsentiert sich, aber das, was drin ist, ist tödlich, ist Dunkelheit, ist Finsternis. Also lasst uns wachsam sein an diesen Punkten, aber auch an anderen Punkten. Esoterik, weiße Magie, ne? Allein schon dieses Wort, weiße Magie, was davon spricht, das ist nicht schlechte Magie, sondern es ist gut. Liebeszauber, es geht um Liebe, wer kann gegen Liebe schon was haben? Ne? Kranke Leute besprechen, damit sie gesund werden. Ja, wer kann schon was dagegen haben, wenn Leute gesund werden? Und die werden vielleicht auch da gesund. Versteht ihr, Engel des Lichts? Er kommt mit Attributen, mit Einstellungen, die scheinbar so sind wie positiv, wie göttliches. Zeichen und Wunder bringt er auch mit. Lasst uns wachsam sein an diesem Punkt. Sich nicht von dem äußeren Schein blenden lassen. Umso wichtiger ist die Gabe der Geisterunterscheidung. Der letzte Punkt. Der Teufel, er ist nicht nur derjenige, der anklagt, er ist nicht nur derjenige, der versucht oder der Lügner, der Mörder, er ist nicht nur der Engel des Lichts, sondern vor allem ist der Teufel der Besiegte. Er ist der Besiegte. Und das ist die Lehre, die total feststeht und wo ganz viel darüber geschrieben steht im Wort Gottes. Emil Brunner, ein Theologe, hat gesagt, die wichtigste Lehre vom Teufel ist die, dass er durch Jesus Christus besiegt wurde. Und das müssen wir auch verinnerlichen, dass wir auch keine Angst haben, sondern er ist besiegt. Der Teufel hat keine Macht bei uns Christen, weil er es besiegt und wir hängen am Sieger Christus. Das heißt, wenn der Teufel kommt zu uns, dann kommt er als der Besiegte, der schon verloren hat, und er kommt zu uns als diejenigen, die mit dem Sieger unterwegs sind. Wir sind in der stärkeren Position. Gefühlsmäßig sagen wir, fühlen wir uns nicht danach. Aber das ist die Wahrheit. Und wenn wir dementsprechend leben und wenn wir sagen, ja, stimmt, Christus ist auf meiner Seite und mit ihm kann ich Mauern überwinden und mit ihm kann ich auch Anfechtungen ertragen und so. Ich bin mit ein Sieger, ich bin Überwinder. Die Offenbarung spricht viel von Überwinden. Lass uns Überwinder sein mit Christus, der überwunden hat. Wir triumphieren mit dem Sieger Jesus. Und das geschieht durch unseren Glauben. Das geschieht durch das Vertrauen in Jesus. Nicht durch unsere Kraft, nicht durch unsere Stärke. 1. Johannes 5, die Verse 4 bis 5. Denn jeder, der aus Gott geboren ist, siegt über die Welt. Diesen Sieg macht uns unser Glaube möglich. Er ist es, der über die Welt triumphiert hat. Wer erringt also den Sieg über die Welt? Und da kann man jetzt die Welt austauschen, und gegen das Böse oder den Teufel auch austauschen. Nur der, der glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Das heißt, in all den Punkten, wo der Teufel kommt, ist die Frage, wie antworte ich denn jetzt? Antworte ich aus meiner eigenen Kraft? Dann bin ich geliefert. Dann falle ich auf die ganzen Taktiken herein. Aber erinnere ich mich daran, dass Christus der Sieger ist und halte ich mich zu ihm, dann kann ich alles abschmettern. Dann hat der Teufel keine Rechte. Er kann mit mir eigentlich nichts machen, weil ich in Christus bin. Aber wir müssen in dem leben. Wir müssen es glauben und verstehen. Ich möchte die Lobpreisgruppe nach vorne bitten. Wo merkst du in deinem Leben, dass du unter Anklage bist? Wo merkst du in deinem Leben, dass du diese Fallstricke, diese Fallen um dich herum hast und vielleicht auch mit einem Fuß drin hängst oder vielleicht bist du auch tiefer drin in Fallen, die aufgestellt wurden? Wo merkst du, dass dein Leben belagert ist von Lüge und dass du das, was Gottes Wort eigentlich sagt über dich und wie Gott dich sieht, dass du es nicht greifst, weil du dein Vertrauen in diese Lügen setzt? Wo gehst du dem Engel des Lichts auf dem Leim? Weil vielleicht eine Sehnsucht da ist in dir, aber du gehst falsche Wege. Du machst Gott nicht zu deinem Ansprechpartner, sondern du suchst Licht und Glanz und Glamour woanders, wo aber eine Leere da ist und eine Finsternis, wenn man dahinter schaut. Ich möchte uns einladen, dass wir aufstehen und dass wir uns bewusst machen, dass wir in der Gegenwart Gottes sind. Dass er da ist, dass er uns anschaut und dass er mit uns unterwegs sein möchte. Und ich lade uns ein, dass wir gemeinsam ein Gebet sprechen. Ein Gebet der Hingabe an Gott. Ein Gebet, ihn einzuladen. Ein Gebet, was ausdrückt, dass wir ihm glauben und vertrauen. Auch ein Gebet der Absage und der Vergebung. Und ich möchte dich einladen, wenn du das möchtest, dass du mitbetest. Egal, ob du schon lange Christ bist oder nicht, aber dass du das nochmal so festmachst. Das kann eine Hilfe sein, für dich einen Schritt weiter zu gehen und auch Freiheit neu zu erleben, die dann sicherlich durchbuchstabiert werden muss in deinem persönlichen Leben. Aber ich glaube, dass es eine Hilfe und auch eine Kraft ist, wenn wir gemeinsam beten. So lade ich uns ein. Ich werde immer ein bisschen vorsprechen, dass ihr dann einfach diese kurzen Sätze nachsprecht. Jesus, wir kommen zu dir. Und du bist unser Sieger. Und dir halten wir unser Leben hin. Und wir bitten dich um Vergebung unserer Schuld. Und wir bitten dich um Befreiung von allem Bösen. Und wir bitten dich um Kraft deines Heiligen Geistes, dass wir den Angriffen des Bösen widerstehen können. Wir gehören zu dir. Und wir haben dich lieb. Und du liebst uns. Lehre uns, in deinem Sieg zu leben. Danke, dass wir deine Kinder sein dürfen. Amen. Amen. Vielleicht bist du hier und du hast so ein Gebet in dieser Art und Weise, wo du dein Leben Gott hingehalten hast, das erste Mal gebetet. Dann würde ich gerne kurz sehen, wenn dich das betrifft. Und wenn du gesagt hast, ja, ich habe mitgebetet und so ein Gebet das erste Mal gebetet, dann würde ich gerne nochmal an dieser Stelle für dich beten. Ist da jemand? Danke. Jesus, du siehst die Hände, du siehst die Herzen und ich bete für die Personen, die du angesprochen hast und du berührt hast und die ihr Leben hingehalten haben. Ich bete, dass du sie füllst mit deinem Heiligen Geist, dass du ihr Leben erneuerst und dass du jede Bindung in die Finsternis zerbrichst und abschneidest, dass das Leben mit dir Gestalt gewinnt und dass du mit deinem wunderbaren Licht, mit deinem Leben, mit deinem Frieden, mit deiner Klarheit, dass du ihr Leben schön machst. Ich bete, Jesus, dass du sie berührst. In Jesu Namen. Amen. Amen.